Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie meine Träume angefangen haben. Aber so ist das nun mal mit Träumen, oder? Ich wusste, dass ich in der Schule war und ich hatte einen wirklich üblen Tag. Ich versteckte mich vor den Kindern, die mich verprügeln und beschimpfen wollten. Aber sie fanden mich trotzdem, tief im Rhododendron-Dickicht hinter der Schule, und ich wusste, dass ich das bestimmt träumte. Aber im Traum wusste ich das nicht. Es war alles real und wahr, denn mein Großvater war bei ihnen, zusammen mit seinen Freunden, lauter alten Männern mit grauer Haut und trockenem Husten. In den Händen hielten sie Bleistifte, die so spitz waren, dass sie einem damit ziemlich wehtun konnten. Ich rannte vor ihnen davon, aber sie waren schneller als ich, die alten Männer und die großen Jungen, und in der Toilette, wo ich mich in einer Kabine versteckte, holten sie mich ein. Sie hielten mich fest und zwangen mich, den Mund zu öffnen. Mein Großvater, aber es war gar nicht mein Großvater. In Wirklichkeit war es eine Wachsfigur meines Großvaters, die mich an die Anatomie verkaufen wollte. Hielt etwas Kleines, Glänzendes in der Hand, und er fing an, es mir mit seinen Stummelfingern in den Mund zu schieben. Es war hart und scharfkantig, und es kam mir bekannt vor, und ich musste würgen. In meinem Mund breitete sich ein metallischer Geschmack aus. Ihre Augen leuchteten triumphierend, während sie mich böse anstarrten, all die Leute in der jungen Toilette, und ich mühte mich, nicht an dem Ding in meinem Hals zu ersticken. Die Freude wollte ich ihnen nicht machen. Ich wachte auf und drohte wirklich zu ersticken. Ich bekam keine Luft mehr. Da war etwas in meinem Hals, etwas Hartes und Scharfes, das mich daran hinderte, zu atmen und zu schreien. Während ich wach wurde, fing ich an zu husten. Tränen rannen mir über die Wange und meine Nase lief. Ich schob mir die Finger so tief wie möglich in den Hals. Voller Verzweiflung nahm ich all meinen Mut zusammen. Mit der Spitze meines Zeigefingers ertastete ich den Rand von etwas Festem, schob den Mittelfinger darunter, wobei ich fast erstickt wäre, bekam das Ding irgendwie zu fassen und zog es heraus. Ich schnappte nach Luft und übergab mich halb auf mein Bettlaken. Eine klare Flüssigkeit, in der Blutschlieren schwammen. Anscheinend hatte ich mir mit dem Ding den Hals aufgeschnitten. Ich schaute es nicht an, sondern hielt es fest umklammert, von Schleim und Spucke verklebt, wie es war. Ich wollte es nicht anschauen. Ich wollte nicht, dass es existierte, diese Brücke zwischen meinen Träumen und der Realität. Ich lief den Flur entlang ins Badezimmer auf der anderen Seite des Hauses. Dort spülte ich mir den Mund aus, trank Wasser direkt aus dem Hahn und spuckte rote Klumpen in das weiße Waschbecken. Erst dann setzte ich mich auf den Rand der weißen Badewanne und öffnete die Hand. Ich hatte Angst. Aber was da in meiner Hand lag, was sich in meinem Hals befunden hatte, war keineswegs furchterregend. Es war eine Münze, ein silberner Schilling. Ich wollte jemandem von dem Schilling erzählen, aber ich wusste nicht wem. Die Erwachsenen, so viel hatte ich schon begriffen, würden mir nicht glauben. Erwachsene glaubten mir nur selten, wenn ich die Wahrheit sagte. Warum sollten sie mir also glauben, wenn ich so etwas Merkwürdiges erzählte? Meine Schwester spielte zusammen mit ihren Freundinnen im Garten. Als sie mich sah, kam sie wütend herbeigerannt und sagte, »Ich hasse dich. Wenn Mami und Daddy nach Hause kommen, erzähle ich ihnen alles.«
»Was?«
»Du nicht so«, sagte sie. »Ich weiß, dass du das warst.«
»Was soll ich gewesen sein?«
»Du hast Münzen nach mir geschmissen, nach uns allen, aus den Büschen. Das war gemein.«
»Aber das war ich nicht.«
»Es hat wehgetan.«
Sie ging zurück zu ihren Freundinnen und sie starrten mich alle wütend an. Mein Hals schmerzte und fühlte sich wund an. Ich stapfte die Einfahrt entlang. Ich hatte kein bestimmtes Ziel vor Augen. Ich wollte nur weg. Letty Hempstock stand am Ende der Einfahrt unter den Kastanienbäumen. Sie sah aus, als würde sie dort schon seit 100 Jahren warten und als würde sie, wenn nötig, noch weitere 100 Jahre warten. Sie trug ein weißes Kleid, aber im Licht, das durch die jungen Frühlingsblätter der Kastanie fiel, sah es grün aus. Ich sagte, »Hallo.« Sie sagte, »Du hast schlecht geträumt, stimmt's?« Ich holte den Schilling aus der Tasche und zeigte ihn ihr. »Fast wäre ich daran erstickt«, sagte ich, »als ich aufgewacht bin. Aber ich habe keine Ahnung, wie er in meinen Mund gekommen ist. Wenn jemand reingetan hätte, wäre ich doch aufgewacht. Er war einfach da drin, als ich aufgewacht bin.«
»Ja«, sagte sie.
»Meine Schwester behauptet, ich hätte aus dem Gestrüpp mit Münzen nach ihnen geworfen, aber das habe ich nicht.«
»Nein«,
flüchtete sie mir bei,
»hast du nicht.«
Ich sagte, »Letty, was geht hier vor?«
»Ach«, erwiderte sie, als wäre das offensichtlich,
Da möchte nur jemand Geld loswerden, nichts weiter. Aber er stellt sich dabei ziemlich ungeschickt an und schreckt Dinge auf, die besser ruhen sollten. Und das ist nicht gut.
Hat das etwas mit dem Mann zu tun, der gestorben ist?
Ja, das hat es.
Dann sagte sie, hast du schon gefrühstückt? Ich schüttelte den Kopf.
Na denn, sagte sie, komm mit.
Wir schlenderten gemeinsam die Straße hinunter.
Aber warum habe ich in meinem Mund einen Schilling gefunden? Weil er wollte, dass die Leute Geld haben.
Der Opalschürfer, der in dem Auto gestorben ist?
Ja, mehr oder minder. Nicht direkt. Er hat das alles losgetreten, wie jemand, der ein Streichholz an einer Zündschnur hält. Sein Tod hat das Zündpapier in Brand gesteckt.
Aber das, was da gerade explodiert, das ist nicht er. Das ist jemand anderes. Etwas anderes. Sie rieb sich mit einer schmutzigen Hand über die Sommersprossen auf ihrer Nase.
In dem Haus da hat eine Frau den Verstand verloren, erklärte sie mir. Und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, das zu bezweifeln. Sie hat Geld in ihrer Matratze versteckt. Jetzt traut sie sich nicht mehr aufzustehen, weil sie Angst hat, dass es ihr jemand wegnimmt.
Woher weißt du das? Sie zuckte mit den Achseln.
Wenn man mal eine Weile hier gewohnt hat, kriegt man so einiges mit.
Ich kickte einen Stein über den Weg. Mit eine Weile meinst du eine wirklich lange Zeit? Sie nickte.
Wie alt bist du wirklich? Fragte ich.
11.
Ich dachte einen Moment lang nach. Dann fragte ich, wie lange bist du schon 11? Sie lächelte mich an. Wir kamen an der Caraway Farm vorbei. Der Bauer und die Bäuerin standen auf dem Hof und schrien einander an. Nachdem wir um eine Kurve gebogen und außer Sichtweite waren, sagte Letty,
die armen Leute.
Warum das?
Weil sie Geldprobleme haben. Und heute Morgen hat er einen Traum, in dem sie etwas Schlimmes getan hat, um Geld zu verdienen. Also schaute er in ihre Handtasche und fand einen ganzen Haufen zusammengefalteter 10-Schilling-Scheine. Sie behauptet, dass sie nicht weiß, woher sie stammen, aber er glaubt ihr nicht. Er weiß nicht mehr, was er glauben soll.
Das ganze Geschrei und die ganzen Träume, dabei geht es immer um Geld, habe ich recht?
Da bin ich mir nicht sicher, sagte Letty.
Und sie wirkte so erwachsen, dass ich es fast mit der Angst zu tun bekam.
Was auch immer geschieht, sagte sie schließlich, das kommt schon wieder in Ordnung.
Dann sah sie meinen besorgten Gesichtsausdruck und sagte,
aber erstmal gibt's Eierkuchen.
Letty bereitete die Eierkuchen auf einem großen Backblech zu, das auf dem Küchenherd stand. Sie waren so dünn wie Papier, und jedes Mal, wenn ein Eierkuchen fertig war, quetschte sie eine Zitrone darüber aus, klatschte einen Klumpen Pflaumenmarmelade in die Mitte und rollte ihn so fest zusammen wie eine Zigarre. Als es genügend waren, setzten wir uns an den Tisch und fielen darüber her. In der Küche gab es einen offenen Kamin, in dem noch die Asche von letzter Nacht schwelte. Diese Küche war ein freundlicher Ort, dachte ich bei mir. Zu Letty sagte ich,
ich habe Angst.
Wieder lächelte sie.
Ich werde dafür sorgen, dass dir nichts geschieht. Versprochen. Ich habe keine Angst.
Ich hatte noch immer Angst, aber nicht mehr so sehr.
Mir ist das alles unheimlich. Ich hab's dir doch versprochen, sagte Letty Hempstock. Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas passiert.
Passiert?
Sagte eine schrille, heisere Stimme.
Was ist passiert? Und wem? Warum sollte irgendjemand etwas passieren?
Es war die alte Mrs. Hempstock. Sie hielt ihre Schürze aufgespannt zwischen den Händen, und darin waren so viele Narzissen, dass ihr Gesicht und die ganze Küche in einen goldenen Schein getaucht zu sein schienen. Letty sagte,
»Irgendetwas stiftet Unruhe. Es schenkt den Leuten Geld, in ihren Träumen und in der Realität.«
Sie zeigte der alten Dame meinen Schilling.
»Als mein Freund heute Morgen aufgewacht ist, wäre er fast an dieser Münze erstickt.«
Die alte Mrs. Hempstock breitete ihre Schürze auf dem Küchentisch aus und schob die Narzissen mit raschen Bewegungen auf das Holz. Dann ließ sie sich von Letty den Schilling geben. Sie betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen, roch daran, rieb mit dem Finger darüber, hob ihn sich ans Ohr und berührte ihn mit der Zungenspitze.
»Er ist neu«, sagte sie schließlich. »Da steht 1912 drauf, aber gestern hat er noch nicht existiert.«
Letty sagte,
»wusste ich doch, dass irgendetwas merkwürdig daran war.«
Ich schaute zur alten Mrs. Hempstock auf. »Woran erkennen Sie das?«
»Gute Frage, Schätzchen. Am Elektronenverfall hauptsächlich. Man muss sich die Dinge genau anschauen, wenn man die Elektronen sehen will. Das sind die kleinen, schmalen, die wie ein winziges Lächeln aussehen. Die Neutronen, das sind die grauen, die wie ein Stirnrunzeln aussehen. Für 1912 war das Lächeln ein bisschen zu breit. Also habe ich die Ränder der Buchstaben überprüft und den Kopf des alten Königs. Und das war mir alles eine Spur zu neu. Selbst wo sie abgenutzt sind, sieht es so aus, als wären sie künstlich abgenutzt.
»Sie müssen wirklich gute Augen haben«, sagte ich. Ich war beeindruckt. Sie gab mir die Münze zurück.
»Nicht so gut, wie sie mal waren. Aber wenn du erst mal in mein Alter kommst, dann sind deine Augen auch nicht mehr so gut wie früher.«
Sie wieherte laut, als hätte sie etwas furchtbar Komisches gesagt.
»Und wie alt ist das?«
Letty sah mich an und ich dachte schon, ich hätte etwas Unhöfliches gesagt. Manchmal mögen es Erwachsene nicht, wenn man sie nach ihrem Alter fragt, und manchmal doch. Meiner Erfahrung nach macht es älteren Menschen nichts aus. Sie sind stolz auf ihr Alter. Die alte Mrs. Hempstock ging zum Schrank hinüber und nahm mehrere bunte Vasen heraus.
»Alt genug«, sagte sie. »Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Mond erschaffen wurde.«
»Gibt es den nicht schon immer?«
»Gott behüte, nicht im Entferntesten. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als der Mond kam. Wir blickten zum Himmel auf. Damals war er hier in der Gegend schmutzig braun und aschgrau, nicht grün und blau.«
An der Spüle füllte sie alle Vasen zur Hälfte mit Wasser. Dann nahm sie eine schwarz angelaufene Küchenschere und schnitt unten am Stiel jeder Narzisse einen Zentimeter ab. Ich sagte, »Sind Sie denn sicher, dass nicht der Geist von diesem Mann das alles macht? Sind Sie sicher, dass es hier nicht spukt?« Da lachten sie beide, das Mädchen und die alte Frau, und ich kam mir furchtbar albern vor. Ich sagte, »Tut mir leid.«
»Geister können nichts tun«, sagte Letty. »Sie sind nicht mal besonders gut darin, etwas von einem Ort an den anderen zu bewegen.«
Die alte Mrs. Hempstock sagte,
»Geh deine Mutter holen, sie macht die Wäsche.«
Dann an mich gewandt,
»Und du hilfst mir mit den Narzissen.«
Ich half ihr, die Blumen in die Vasen zu stellen, und sie fragte mich nach meiner Meinung, wohin in der Küche sie die Vasen stellen sollte. Dort stellte sie sie dann auch hin, und ich kam mir wunderbar wichtig vor. Die Narzissen standen da wie in Blumen gebanntes Sonnenlicht, und die dunkle Holzküche wirkte gleich viel fröhlicher. Der Boden war rot gefliest, die Wände weiß getüncht. Die alte Frau gab mir auf einer angeschlagenen Untertasse ein Stück Honigwabe aus ihrem eigenen Bienenstock und goss aus einer Kanne ein wenig Sahne darüber. Ich aß mit einem Löffel und biss darauf herum wie auf einem Kaugummi. Der süße, klebrige Honig zerging mir im Mund und zurück blieb ein Nachgeschmack wie von Wildblumen. Ich kratzte gerade den letzten Rest Sahne und Honig von der Untertasse, als Letty und ihre Mutter die Küche betraten. Lettys Mutter sagte, »Du brauchst einen Zauberstab aus Haselnuss und«, fügte sie nach kurzem Zögern hinzu, »den Jungen kannst du mitnehmen, denke ich. Es ist seine Münze, und sie wird sich leichter tragen lassen, wenn er dabei ist.«
»Lass den Jungen hier«,
sagte die alte Mrs. Hempstock.
»Damit bringst du dich nur in Schwierigkeiten.«
»Wir kommen schon klar«, sagte Letty. »Ich passe auf ihn auf ihn und auf mich. Das wird ein Abenteuer, und immerhin bin ich dann nicht allein.«
Die alte Mrs. Hempstock rümpfte die Nase.
»Also, mach keine Dummheiten. Nähere dich ihm vorsichtig. Binde es, versperre seine Wege und sorge dafür, dass es wieder einschläft.«
»Das weiß ich doch alles«, sagte Letty. »Ehrlich, wir kommen schon klar.«
Das waren ihre Worte. Sie irrte sich.